Mit ihrer Arbeit praktiziere sie Verfassungsschutz. Das hat mal jemand über sie gesagt und es war natürlich als Lob gemeint. Denn die Journalistin Andrea Röpke deckt seit mehr als 25 Jahren rechtsextreme Strukturen in Deutschland auf. Sie recherchiert im rechten Untergrund, enttarnt rechte Organisationen und Netzwerke. Und sie wird nicht müde, die deutsche Öffentlichkeit mit Artikeln, mit Büchern und Filmen auf die Gefahren des Rechtsextremismus hinzuweisen. Das hat Ihnen, Frau Röpke, viel Lob natürlich eingebracht, viele Preise auch. Aber es schlägt Ihnen eben auch viel Hass entgegen. Und Sie haben sich mit Ihrer Arbeit natürlich auch Feinde gemacht, vor allem in der rechten Szene. Sie werden bedroht, angepöbelt, wurden auch schon mal zusammengeschlagen. Woher nehmen Sie den Mut für Ihre Arbeit?
Ach, ich finde meine Arbeit gar nicht so mutig, wenn ich mitbekomme, wie Kollegen im Ausland unter ganz anderen Umständen arbeiten, dann denke ich immer, wir arbeiten immerhin noch in einer Demokratie und so mutig ist das gar nicht. Ich glaube, das ist mehr so dieses nicht aufgeben und wirklich von dem überzeugt zu sein, was man macht und bei der Stange zu bleiben, also da dran zu bleiben und dem Thema oder das Thema dann auch wirklich intensiv zu bearbeiten, obwohl viele was anderes sagen oder gerade die Öffentlichkeit was anderes behauptet. Das ist, glaube ich, die Schwierigkeit. Also ich würde sagen, es ist eher schwierig, aber nicht besonders mutig.
Dranbleiben ist ein gutes Stichwort. Ich hatte es gerade schon erwähnt. Jetzt sind es schon über 25 Jahre mittlerweile, glaube ich, fast, dass Sie Ihre ersten auch Arbeiten und Recherchen in dem Bereich publiziert haben. Was fasziniert Sie an diesem Thema? Wie sind Sie überhaupt darauf gestoßen?
Das Thema ist so nah dran. Also ich bin eigentlich drauf gestoßen, ich habe in Bremen Politik studiert und bin während des Studiums damit angefangen, eigentlich zu fragen, was ist aus den Tätern geworden nach 1945, aus den SS-Leuten, den hochbelasteten NS-Ideologen, Anhängern, Anführern. Und da brauchte man nicht weit gehen. Man konnte eigentlich in der ländlichen Region, in den Städten, überall konnte man sie finden. Und das Schlimme war, sie waren wieder aktiv. Zwar im Hintergrund, man musste ein bisschen suchen und man musste ein bisschen recherchieren, aber ich glaube, das war das, was mich so empört hat, dass sie mitten unter uns sind mit ihrer wirklich menschenverachtenden Ideologie, dass sie oft als NS-Verbrecher keine Reue zeigen mussten, dass sie nicht mal zur Rechenschaft gezogen wurden. Und dann natürlich der nächste Schritt, dass sie ganz massiv um die Jugend geworben haben. Das heißt, die Alten haben den ideologischen Boden vorbereitet über die Jahrzehnte hinweg. Und gerade als ich angefangen bin, Ende der 80er Jahre, da war es noch so ganz, ganz massiv, dass die Alten das dann eben auch bei Veranstaltungen und Treffen dann an die jüngeren Sympathisanten weitergegeben haben. Und damit fing eigentlich meine Arbeit an. Das habe ich versucht aufzuzeigen. Da habe ich dann auch meine Diplomarbeit drüber geschrieben und habe mich dann sehr intensiv damit beschäftigt und bin dann eigentlich immer tiefer rein und jetzt also bei den Neonazis und der rechten Szene gelandet.
Die Diplomarbeit ist sonst ganz gern der Zeitpunkt, wo viele sagen, wenn die abgegeben ist, dann habe ich nie mehr was mit dem Thema zu tun. Sie haben Ihre Empörung beschrieben. Können Sie beschreiben, wie sich auch so diese ersten Recherchen gestaltet haben? Ich kann mir vorstellen, es war vielleicht auch eine Zeit oder eine Atmosphäre, wo man eigentlich eher gedacht hat, man will daraus auch nicht erst Problem machen.
Ja, das war eine Zeit der Verdrängung ganz massiv. Also das heißt, man war schon irgendwie der Störenfried. Also wenn man anfing, über Alt-Nazi-Organisationen oder zum Beispiel die Leibstandarte Adolf Hitler oder die Waffen-SS-Anhänger oder dann auch Neonazi-Verbindungen zu recherchieren, da hat man sich nicht besonders beliebt gemacht. Und man muss sich einfach vorstellen, es gab noch keine Handys, es gab noch kein Internet. Das heißt, ich bin dann als Studentin, habe viel gearbeitet, um mein Studium zu finanzieren und bin dann in der freien Zeit losgefahren und habe dann wirklich die Archive alle abgeklappert. Ich kannte zu dem Zeitpunkt in den Jahren wirklich alle wichtigen Archive von Freiburg über Koblenz bis Berlin und habe da auch ganz, ganz viel Zeit verbracht, aber habe natürlich auch wahnsinnig viel gelernt, habe ganz, ganz tolle Menschen dabei kennengelernt, die jahrzehntelang im Verborgenen oder im Hintergrund gar nicht wahrgenommen von der Öffentlichkeit eigene Archive angelegt hatten, ganz beharrlich akribische Arbeit geleistet hatten zu NS-Prozessen darüber hinaus und eigentlich ganz, ganz wenig reflektiert wurden, ganz wenig Erfolg auch damit hatten und die haben mir dann sehr, sehr weitergeholfen und die Erfahrung habe ich dann immer wieder auch gemacht, später auch bei den Recherchen innerhalb der Neonazi-Szene. Eine Zeit lang bin ich ja auch zu den Veranstaltungen reingegangen, auch da habe ich immer wieder viel Hilfe bekommen und das hat mich, glaube ich, auch wirklich bestärkt, immer weiterzumachen.
Also sozusagen ein Netzwerk stiller Helfer möglicherweise auch auf der anderen Seite, oder?
Ja, ein Courage-Netzwerk natürlich. Ich habe so wahnsinnig couragierte Menschen kennengelernt. Also Menschen, die die Gräuel des Dritten Reiches überlebt hatten, die danach nicht aufgegeben haben, die zurückgekommen sind und wirklich den Glauben an das Gute oder an das Engagierte auch nicht verloren haben und die dann wirklich in dieser Manier auch von Herrn Wiesenthal und von vielen, vielen anderen engagiert nicht aufgegeben haben, vielleicht doch noch für die Opfer der NS-Zeit etwas zu tun. Und da habe ich mich natürlich sehr stark dran orientiert und habe das auch nicht nur als journalistische Arbeit gesehen, auch nicht nur als wissenschaftliche, sondern tatsächlich auch als meine persönliche Verpflichtung. Also, und ich dachte auch, damit kann ich was erreichen. Und mir war es immer mehr wert, als Journalistin eher tief in eine Materie einzutauchen und die zu verstehen, als wirklich, ich wollte niemals Tagesjournalismus machen oder nichts dagegen, überhaupt nicht. Aber ich habe immer gedacht, das ist nichts für mich. Und von daher ist so eine Nische immer das Richtige für mich gewesen.
Sie hatten das angesprochen, Sie sind dann als Journalistin auch tatsächlich wirklich zu Veranstaltungen gegangen oder richtig rein in die Szene. Erinnern Sie sich so an die ersten Male, nochmal Stichwort Mut und diesmal auch Stichwort Angst?
Ja, ich meine, man war, oder ich weiß gar nicht, ob ich das heute nochmal wagen würde. Im Nachhinein denke ich auch, puh, was ich da zusammen mit einem Kollegen gemacht hat. Wir haben uns also monatelang auf ein SS-Treffen vorbereitet. Am Wörthersee, am Ulrichsberg, die finden heute auch noch statt mit den ganz, ganz wenigen Überlebenden. Überzeugten des NS-Regimes. Aber damals in den Mitte der 90er waren natürlich noch viele am Leben. Die Leibstandarte hat dort Hof gehalten. Es war die Tochter von Heinrich Himmler da. Und ich habe das ganze monatelang vorbereitet, dass wir eben als Sympathisanten eingeladen wurden. Das war damals eine Recherche für den Stern. Wir waren als Ehepaar getarnt und wir haben dann wirklich fast eine Woche unter SS-Leuten gelebt. Und es war natürlich zwischendurch so, dass man es kaum ertragen konnte. Und man durfte natürlich auch nicht offen mitschreiben, nicht offen fotografieren. Man musste zwischendurch irgendwie Luft holen, man musste das Ganze verarbeiten. Wir haben dann zum Beispiel einen SS-Verbrecher aus Dänemark kennengelernt, der sich uns anvertraut hat und bei dem ich dann erfahren habe, dass der einen Journalisten erschossen hatte und der aber auch aus Bayern nicht ausgeliefert wurde, obwohl Dänemark angefragt hatte und der also zeitlebens unbehelligt in Bayern leben konnte. Und das waren so Geschichten, die musste man dann erstmal verdauen. Und später, als wir dann die Geschichte darüber gemacht haben, als wir uns enttarnt haben quasi, sind natürlich auch zornige Briefe und auch Drohungen gekommen. Und ja, das war natürlich schon schwierig. Aber es war auch eine gute Erfahrung, um einfach mitzubekommen, wie tickt diese Szene intern. Das eine ist ja die Inszenierung nach außen, wie sie sich verkaufen, wie sie sich präsentieren, dieses scheinbar normale Leben. Und das andere ist das, wie sind sie untereinander, wenn sie sich wirklich sicher sind und wenn sie ihre Heldentaten dort richtig auspacken können und da rumprahlen und keinerlei Reue zeigen.
Und Sie haben aber auch beschrieben, Sie machen das dann oder haben das mit einem Kollegen gemacht, also alleine Genau. Wären Sie nicht.
Nein, wir waren meistens zu zweit. Das war ein Fotograf, der mit dabei war, weil ich meine, keine Geschichte, auch so eine Undercover-Geschichte lebt immer vom Bildmaterial. Und auch später haben wir immer wieder versucht, wir sind auch in Dresden zu Burschenschaftsveranstaltungen auf die Häuser der Burschen, wo dann wirklich getrunken und rassistische Sprüche gemacht wurden. Also einmal ist mein Kollege enttarnt worden und dann rausgeschmissen worden. Mich haben sie dann nicht enttarnt, ich durfte dann drin bleiben. Also man merkte schon, dass da, gerade wenn Alkohol im Spiel war, dass es dann durchaus auch eskalieren konnte, dass es gewalttätig war. Und manchmal waren die Treffen auch so derartig abgelegen in irgendwelchen Wäldern mit Security-Wachdienst drumherum. Irgendwann Ende der 90er habe ich damit aufgehört, weil ich wirklich nicht mehr wusste, wer kennt mich wieder, wer nicht. Die Kreise sind einfach zu gut vernetzt. Und dann dachte ich, jetzt muss ich doch anders arbeiten.
Inwiefern hat sich dann Ihre Recherchemethode verändert?
Es war eigentlich so, dass ich schon noch den Anspruch hatte, den ich heute auch noch habe, zusammen mit anderen Fachkollegen, haben wir immer die Prämisse, dass wir sagen, wir wollen uns selbst ein Bild davon machen. Das heißt, ich kann natürlich nicht bei jeder Pegida dabei sein, aber ich habe mir 5 hintereinander bundesweit angeguckt. Ich gucke mir Neonazi-Veranstaltungen an, dort, wo wir nicht erwünscht sind. Das letzte Mal war ich 2004 auf einer ganz, ganz großen Neonazi-Veranstaltung mit über 7000 Teilnehmern. Zum Schluss wurde ich auch entdeckt und rausgeschmissen, aber die Kinderlager der heimattreuen deutschen Jugend, wir versuchen wirklich, uns ein Bild zu machen. Wir sitzen manchmal in der Hecke, manchmal im Auto, manchmal einfach auch bei Demonstrationen laufen wir mit, wie andere Kollegen auch. Aber immer vor Ort zu sein, immer draußen zu sein. Und das ist mir eigentlich noch wichtig. Aber es ist natürlich nicht mehr so leicht wie früher, als man da einfach dann die Gespräche belauschen konnte, Fragen stellen konnte. Und das nächste Problem ist natürlich, dass ich mittlerweile so bekannt bin in der Szene, dass ich eher auch überhaupt gar kein Interview oder kein Kommentar bekomme, eher nur Beleidigung.
Wenn man sich auch länger auf diesen Veranstaltungen aufhält oder bestimmte Schriften und Reden hört, also da wird einem fast schon körperlich übel dabei.
Ja, wir sagen immer, wir müssten eigentlich Schmerzensgeld dafür bekommen, wenn man das Ganze wirklich sich antut. Gerade die Lieder und gerade diese Kinderfeste, die wir jetzt immer wieder dokumentiert haben, wo wir das dann stundenlang mit anschauen, wie da die Familien, rechte Familien, dann wirklich eine feile Welt machen und dazu spielt dann eine Rechtsrockband antisemitische oder rassistische Texte und so weiter. Das ist schon harte Kost. Was ich schwierig finde zurzeit, ist wirklich wochenlang in den sozialen Netzwerken zu recherchieren. Also ich kann lieber draußen in Anführungsstrichen, also wirklich handfest arbeiten und mit einer Kamera unterwegs sein, Leute interviewen, fragen, recherchieren, Handwerk betreiben, als wirklich wochenlang diese Kommentare zu lesen und zu wissen, meine Güte, 80% dieser Leute, die drohen, aufputschen, anheizen, Unheil anrichten, werden gar nicht dafür zur Verantwortung gezogen. Das ist eine Geschichte, die ist schwer zu verdauen, wo man immer wieder sagen muss, jetzt muss ich auch mal einen Stopp machen, Cut machen und jetzt brauche ich mal wieder ein bisschen Privatleben und jetzt muss ich vielleicht wieder wirklich was ganz, ganz Tolles in der Natur machen oder irgendwas, was riesen Spaß macht. Und das sind natürlich so Dinge, aber ich denke, das erleben auch andere Kollegen. Das gibt es natürlich in allen Berufen auch.
Sie haben dann sich eine Zeit lang dann vor allem auf die Frauen fokussiert. Vielleicht die berühmteste Publikation in dem Zusammenhang war das Buch Mädelsache. Frauen in der Neonazi-Szene. Bin ich jetzt zu platt und zu naiv, wenn ich sage, klar, Sie als Frau müssen sich auch mal spezieller die Frauen angucken? Wahrscheinlich schon.
Ja, das wollte ich auf jeden Fall vermeiden. Also ich wollte natürlich, ich habe eigentlich immer gern mich sehr stark auf die militanten Strukturen gestürzt. Also das heißt, ich hatte mich mit dem Stahlhelm, mit der Waffenausbildung von Kindern in militanten Neonazi-Gruppierungen beschäftigt. Ich hatte viele Themen gerade auch zu Immobilien, zum Aufbau von rechten Bastionen gemacht und wollte eigentlich vermeiden, in diese Ecke gesteckt zu werden. Eine Frau muss sich auch um Frauen kümmern. Und ich habe dann bemerkt, 2005, 2006, dass die Frauen eigentlich immer da waren, aber zu diesem Zeitpunkt anfingen auch stärker zu werden, einflussreicher zu werden, sich Freiräume zu erkämpfen, dann kam ganz, ganz wichtig dazu, dass die rechte Kindererziehung immer professioneller wurde, immer auffälliger wurde. Und ich einfach gedacht habe, wenn es sonst keiner machen will, wir müssen das Thema machen. Wir können da nicht wegschauen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und ich bin da zunächst auch auf viel Unverständnis gestoßen, weil es natürlich nicht die typische Anführerin gab, nicht die Frauen in den gehobenen Positionen und es gar nicht so für die Redaktionen und für die Kollegen so ersichtlich oder so selbstverständlich war, dazu was zu machen. Aber wie gesagt, also dieses Buch Mädelsache war, was ich zusammen mit Andrea Speit dann auch veröffentlicht habe, eher eine Notwendigkeit. Also es war nicht so eine Herzensangelegenheit, wo ich sage, das mache ich jetzt wirklich sehr gerne. Das ist ein Thema, was ich leidenschaftlich mache, insofern man das überhaupt in unserem Themenbereich sagen kann. Aber ich habe das einfach als überfällig und sehr notwendig erachtet und mich daraufhin dann damit beschäftigt.
Haben Sie sich im Nachhinein, als die Sache mit dem NSU hochkam, bestätigt gefühlt mit der Rolle, die Beate Zschäpe dann gespielt hat?
Ja, schon, klar. Es ist ja nicht so, dass man sich immer sehr sicher ist mit allem. Wenn ich die These habe und sage, warum soll es nur eine rechte Zelle geben, es könnte durchaus mehr Zellen geben, noch im Hintergrund, die wir noch nicht enttarnt haben, dann muss ich natürlich mich immer wieder hinterfragen, immer wieder sagen, liege ich falsch? Und genauso ist es bei den Frauen gewesen. Als wir das Buch Mädelsache vorgestellt haben 2011, auf der Buchmesse, da kam sofort die Reaktion der Behörden, des Verfassungsschutzes, der Geheimdienste. Wir würden Panik betreiben, Hysterie, wir würden übertreiben, die Frauen würden keine Rolle spielen. Das mussten die sagen, weil sie ja niemals Frauen aufgeführt haben, weil sie nicht vor der Rolle von Frauen gewarnt haben. Aber es war natürlich so, dass dann natürlich wir uns auch rechtfertigen müssen. Warum haben wir dieses Buch gemacht? Und als dann wenige Monate später Beate Zschäpes Rolle und auch die anderer Frauen in diesem Terrornetzwerk bekannt wurde, da war das natürlich klar. Da war das schon auch eine Bestätigung dafür, dass wir da so viel Arbeit, jahrelange Arbeit reingesteckt hatten und dass wir doch tatsächlich nicht falsch lagen. Und natürlich, das kann man als Journalist und das kann man als jemand, der so tief da reingeht, das kann man gebrauchen, weil natürlich hat man sich auch schon mal verrannt. Natürlich machen wir alle Fehler und natürlich müssen wir da auch ehrlich mit umgehen. Und von daher habe ich mich natürlich dann nicht gefreut, überhaupt gar nicht, in keinster Weise. Ich war erschrocken über die Dimension, aber es war eine Bestätigung, dass Frauen eben genauso gefährlich, genauso fanatisch sind wie die Männer.
Sie hören SWR2 Zeitgenossen heute mit der Journalistin Andrea Röpke, eine der intimsten Kennerinnen der rechtsextremen Szene in Deutschland. Wir sprechen über rechtsextreme Frauen. Was für Bilder, was für Werte vermitteln diese Frauen heute in der rechten Szene?
Die Frauen vermitteln eigentlich erstmal ideologisch genau dasselbe wie die Männer. Das heißt natürlich ein übersteigerter Nationalismus, ein Elitegebaren, dann ein Rassendenken. Also wir gehören zu der guten weißen Rasse. White Power, der Kampf der Rassen, ist immer noch natürlich ein wichtiger Bestandteil. Dann vermitteln die Frauen ganz, ganz massiv den Gedanken der Volksgemeinschaft. Das heißt, dieser heimelig klingende Begriff aus dem Dritten Reich, der so gefährlich ist, der eigentlich davon träumt oder der das Ziel hat, eine homogene Gesellschaft aufzubauen, in der natürlich Migranten, Juden, Behinderte, Homosexuelle und so weiter, politisch Andersdenkende nicht zu suchen haben. Und bei den Frauen ist es natürlich umso gefährlicher, je gefestigter die Frauen in der Neonazi-Szene, in der Rechts-, man muss das heute ja viel weiter fassen, in der rechtspopulistischen, in der fremdenfeindlichen Szene sind, umso eher sind natürlich auch die Kinder betroffen. Das heißt, es betrifft die ganze Familie, die als kleinste Einheit dieser Volksgemeinschaft angesehen wird. Und da ist es ganz, ganz wichtig, eben auch diese Funktionen und dieses Gedenken der Frauen zu vermitteln und weiterzugeben und davor zu warnen.
Auch in Bezug auf diese Volksgemeinschaft, dann spielt Erziehung eine zentrale Rolle. Also über die Frauen werden ganz früh oder wird ganz früh organisiert versucht, den Kindern sozusagen das entsprechende Weltbild möglichst schnell nahezubringen.
Ja, ganz klar. Das fängt eigentlich schon mit der Geburt der Kinder an. Also gerade wir haben ja in der Bundesrepublik ziemlich viele alteingesessene sogenannte Sippen, wie sie das selber benennen. Das heißt, in der zweiten, dritten Generation sind diese Familien schon dem Nationalsozialismus verhaftet, Rassismus. Und die haben natürlich eine althergebrachte Rollenverteilung, ein biologistisches Weltbild. Das heißt, das Geschlecht, mit dem man geboren wird, dem hat man sich auch anzupassen. Die Frau ist dann die Hüterin des Lebensborns, wie es heißt. Der Mann ist der Kämpfer und der Verteidiger der Familie. Also ganz pathetisch. Und dann wird eben auch propagiert, Erziehung sei eine nationale Lebensaufgabe. Zitat. Und das ist natürlich die Aufgabe der Frauen. Das heißt, die Frauen übernehmen, dass die Kinder also frühzeitig bei der Stange bleiben, dass wirklich von der Wiege bis zur Bahre alt und jung gemeinschaftlich dieses gemeinsame politische Ziel anvisieren. Und das betrifft natürlich ganz massiv Kinder in Regionen, wo Neonazis gesiedelt haben, wo sie zusammenwohnen, wo sie kaum hinauskommen aus diesen Gemeinschaften. Und da haben wir zurzeit sehr, sehr viel krasse Beispiele. Es gibt ganz viel Hilferufe mittlerweile von Kindergärten, Schulen, von betroffenen Gemeinden. Und wo man wirklich merkt, dass diese Strategie, auch die Frauen ganz gezielt für die Verbreitung dieser Ideologie einzusetzen, eben auch aufgegangen ist und wir da hinterherhinken.
Jetzt berichten auch viele Kitas, sie sprechen diese Fälle an, eben davon, dass man das irgendwie gar nicht gemerkt hat. Und die entsprechenden Frauen sahen ja irgendwie auch normal aus. Viele haben ja wahrscheinlich die alten Klischees im Kopf, dass ein Nazi auch entsprechend kenntlich sein muss. Dieses Nicht-Merken ist vielleicht auch manchmal Nicht-Merken-Wollen. Ja, es ist subtiler geworden, die Art und Weise, wie sich Nazis in die Mitte der Gesellschaft und in diese Erziehungsinstitutionen der Gesellschaft einschleichen.
Ja, sicher. Und wir haben auch immer wieder versucht, also wir haben auch vielleicht die Verantwortung zum Teil in die Medien zu suchen, weil wir haben als Fachjournalisten, als auch Präventionsexperten und so weiter Engagierte haben immer wieder darauf hingewiesen, versteift euch nicht auf die Klischeebilder der Neonazis, lasst die Springerstiefel, die Bomberjacken weg, sondern guckt dahin, wo sie sind, in der Mitte der Gesellschaft. Das heißt, Neonazis sind ein Querschnitt der Gesellschaft, die sind nicht erkennbar. Ganz, also äußerlich. Sie sind wirklich, man findet das ganze Repertoire von Lack und Leder über ganz normale Dirndl oder ganz normale Kleidung bis hin zu Dirndl und dann eben auch sehr vielleicht ökologisch anmutender Kleidung. Also wir haben auch immer wieder den Spruch gehört, ich dachte, das seien Ökos, weil die so mit Wollpolundern und langen Röcken herumliefen, die Mädchen und Frauen natürlich alle lange Haare. Manche Mädchen haben in ihrem Leben noch keine Jeans, keine Hose getragen. Also sehr, sehr strenge Rituale, in denen diese Kinder aufwachsen und die da vermittelt werden. Und wir hätten da viel früher auch medial umschwenken müssen. Und wir haben natürlich immer wieder auch mit unseren Büchern dagegen gearbeitet und versucht immer wieder auch, guckt euch, das sind die Neonazis. Natürlich waren die Bilder nicht so eindrucksvoll. Natürlich hat man das Martialische nicht sofort erkannt. Aber auch die, die in ganz normaler Kleidung herumlaufen, propagieren Gewalt und Fanatismus. Aber das ist natürlich ein langer Prozess gewesen, um darauf hinzuweisen.
Und haben Sie konkrete Beispiele für diese Erziehungsmethoden, die brachialen, die Sie angesprochen haben?
Ja, natürlich. Als Fachjournalistin kannte ich natürlich noch die bis 1997 existente Viking-Jugend. Die haben 42 Jahre lang Kinder und Jugendliche im Stil der Hitlerjugend in der Bundesrepublik gedrillt. Das heißt, wenn wir uns die westdeutschen Neonazi-Anführer angucken, sei es den Fraktionschef der NPD im Schweriner Landtag oder den Chef von Die Rechte, Christian Worch, die sind alle im Umfeld der Viking-Jugend gedrillt und aufgewachsen, haben dort eigentlich gelernt, Militanz gelernt, Ideologie vermittelt bekommen. Und diese Viking-Jugend nach dem Verbot 1994 ist sie einfach ersetzt worden, unter anderem durch die heimattreue deutsche Jugend. An deren Lager haben wir dann ab 2006 gesucht. Es war eine wahnsinnig schwierige Arbeit. Wir haben auch sehr viele Misserfolge dabei gehabt, haben aber einige Lager dann auch verdeckt drehen können, haben zeigen können, dass Kinder dort in Zelten, in den Ferien, an den Wochenenden gedrillt werden mit Frühsport. Dann gab es so Schilder, Führerbunker stand an den Schildern. Es gab Fahneneide, Fahnenappelle. Und es war unglaublich, wie die Kinder dort soldatisch erzogen wurden. Die hatten keine Freiheit, keinen Individualismus. Die Kinder können aus Mein Kampf rezitieren, können die Lieder der Hitlerjugend singen. Und wir haben versucht, das Ganze zu zeigen und auch gegen den Widerstand der Behörden, die das natürlich runtergespielt haben, auch gegen den Widerstand der Neonazis, die es nicht wollten, dass wir darüber berichten. Und ich muss jetzt einfach sagen, nach dem Verbot dieser heimattreuen deutschen Jugend 2009 war wieder eine Phase des Nicht-Hinschauens, der Gleichgültigkeit. Und wir haben jetzt wieder Beweise dafür, dass es wieder Lager gibt, dass Kinder wieder gedrillt werden, soldatisch erzogen werden. Also es geht wirklich so weiter. Die Neonazis geben da nicht auf, die bleiben da dran. Und genauso müssen wir weitermachen. Nur jede Enttarnung, jedes Öffentlichmachen von uns macht die Situation dann noch schwieriger, dann wieder auf die neuen Strukturen hinzuweisen. Also es ist teilweise dann auch ein sehr Paradox, was wir machen. Aber man kann da nicht aufgeben. Man muss natürlich, gerade was Kinder angeht, müssen wir das zeigen. Da müssen wir die Gefahr für diese Kinder aufzeigen und dieses Dilemma, die Kinder leiden oft sehr.
Die Taktiken, entsprechende Lager und Erziehungsmethoden zu verschleiern, werden wahrscheinlich auch immer raffinierter.
Ja, die Neonazi-Szene ist ja insgesamt sehr professionell geworden. Wir haben es ja nicht mehr nur mit diesen, wie es so schön gesagt wurde, bildungsfernen Schichten zu tun, überhaupt nicht. Im Gegenteil, es sind gerade bei diesen völkischen Neonazis, bei den rechtspopulistischen, bei der neuen Rechte, es sind ja sehr viel gebildete akademische Strukturen dabei. Und gerade die wollen natürlich ihre Kinder auch frühzeitig schulen. Und da ist es natürlich sehr, sehr schwierig. Dann ist natürlich klar, durchs Internet, durch die Verbreitung, so sehen eure Feinde aus. Dadurch sind unsere Gesichter, vor allen Dingen dann wohl auch mein Gesicht, sehr früh bekannt. Also mir hat ein Aussteiger erzählt, dass seine Kinder frühzeitig gelernt haben, Frau Röpke zu hassen. Also mir ist gar nicht so bewusst gewesen, ich glaube auch anderen Kollegen nicht, wie sehr wir wirklich zum Feindbild auch schon früh benutzt werden oder herangezogen werden. Und
was haben Sie da empfunden? Also was hat es mit Ihnen gemacht?
Ja, das ist natürlich, es ist, ich meine, ich weiß, dass der Hass groß ist. Ich weiß, dass Kinder, wir haben es erlebt, also die ziehen ihre Kinder mit zu Demonstrationen, die nehmen die mit, die Kinder selbst bei einem ehemaligen Waldorflehrer, der später Kandidat der NPD wurde, der seine Kinder mit zur Demo nahm und fanatisch schrie, die schwarz-weiß-rote Fahne des Deutschen Reiches dabei hatte und die Kinder wirklich benutzte, manipulierte. Die Tochter hat später einen Selbstmordversuch gemacht. Die Kinder sind dann in einem unheimlichen Dilemma, in einer unheimlichen, in einen Zwängen auch eingepresst. Und aber wenn man es dann so auf einen Satz komprimiert hört, dass sie lernen, mich persönlich zu hassen. Da hatte ich dann schon einige Tage dran zu nagen. Das ist dann schon was man nicht so ganz gut laut oder so leicht verarbeiten kann.
Sind das möglicherweise auch so Punkte, wo sie dann auch ans Aufhören denken oder ist das gar nicht im Bereich des Möglichen?
Ja, nein, ich denke nicht ans Aufhören, auf keinen Fall, weil für mich ist Journalismus ein Stück Freiheit und für mich ist Journalismus auch ein Stück etwas Gutes zu tun. Hinter die Kulissen zu schauen und diese Welt einfach auch lebbarer zu machen und auch sozial mich zu engagieren. Ich könnte nicht darauf verzichten, also es geht nicht. Aber es ist natürlich eine Sache, die man verarbeiten muss. Das ist vielleicht auch noch krasser und heftiger als in anderen Berufen, weil wir natürlich oft auch viel reinstecken. Also auch ganz, ganz viel Engagement, ganz viel Persönliches, ganz viel Herzblut und dann, wenn man das dann so hört, dann klar, das ist dann nicht so einfach. Aber andererseits gibt es ja diese Aussteiger, es gibt ja diese vielen engagierten Menschen und es gibt die Jugendlichen und Kinder, die sagen, heute rede ich mit ihnen, eigentlich durfte ich das nicht. Wir haben gerade mit einer wunderbaren Aussteigerin gesprochen, wir haben auch einen Film über sie gemacht und es war fantastisch, wie die sich macht und wie die sich freigeschwommen hat und wie die kämpft und was die mitgemacht hat an Erziehung, an rechter Erziehung bei ihren Eltern, vor allen Dingen der Vater. Und da freue ich mich natürlich. Das sind natürlich dann ganz tolle Sachen, die einem dann auch wieder Kraft geben und wo man sagt, wow, das hat sich jetzt gelohnt, was zu machen.
Inwiefern bestimmt aber auch jetzt sozusagen Ihr Arbeitsthema Ihren Alltag? Also inwiefern müssen Sie möglicherweise auf bestimmte Schutzmaßnahmen achten?
Ja, mit der Familie auf irgendwelche Volksfeste, Kirmes zu gehen oder mich offen zu zeigen, das geht natürlich nicht. Das kann keiner von uns. Wir halten unser Privatleben also wirklich so weit es geht im Verborgenen und wirklich im Hintergrund. Und ich möchte nicht, dass die da mit reingezogen werden. Meine Familie steht voll und ganz hinter mir, unterstützt das auch. Aber es ist natürlich so, dass wir natürlich schon noch vorsichtiger sein müssen, auch gerade als freie Journalisten, das kann man immer wieder betonen, jetzt auch im Hinblick auf die vielen engagierten Kollegen, die da in Freital oder in Dresden die Köpfe hinhalten, die wirklich massiv auch im Erzgebirge verfolgt werden, Probleme haben, in Mecklenburg-Vorpommern, weiß ich es von Kollegen, also es ist wirklich Hut ab. Und gerade bei freien Kollegen ist es so, dass die sich natürlich nicht hinter den Redaktionen verschanzen können, dass die nicht diesen Schutz haben, sondern eben auch den Angriffen offener ausgeliefert sind. Und da, klar, da müssen wir alle doppelt und dreifach vorsichtig sein. Also da muss man sich nichts vormachen, das ist schon so. Und jetzt gerade bei dieser völlig enthemmten Hetze, die wir jetzt seit 2014 ganz, ganz massiv erleben, die sich natürlich nicht nur gegen Journalisten richtet, sondern eben auch gegen alle, die Flüchtlingen helfen, die sich politisch engagieren. Aber da ist es noch umso extremer jetzt geworden.
Hat Sie diese Form der Hetze überrascht und diese gesteigerte Aggressivität? Oder war das etwas, was Sie durch die langjährige Erfahrung eigentlich, wovon Sie gesehen haben, das zeichnet sich schon ab?
Nein, in dem Ausmaß nicht. Ich habe 2011 mein erstes richtiges Pogrom erleben müssen. Das war im Herbst in Tschechien, wo tatsächlich ein ganzer Mob von Bürgern, angeführt von Neonazis, von unglaublich militanten und auch heruntergekommene Neonazis, da haben sich dann wirklich scheinbar völlig normale Bürger angeschlossen und sind gemeinsam pöbelnd, Steine und Flaschen werfend gegen ein Roma-Haus gezogen. In dem Roma-Haus waren überwiegend Frauen und Kinder und die Polizei hat mit zwei Reihen diesen Mob aufgehalten. Da kippten die ersten Fahrzeuge um, da flogen die Steine und ich habe gedacht, das kann nicht sein. Also sowas, das war natürlich schockierend. Dann ging es weiter im Winter darauf, war ich im Erzgebirge, wo dann gegen ein Flüchtlingsheim eines der ersten gewettert wurde, wo dann die NPD sich an die Spitze stellte und der Marktplatz sich füllte. Man hat dann vorher immer noch die Hoffnung, man denkt, das sind doch Leute, die zur Gegendemonstration wollen, die den Neonazis was entgegenschreien. Aber nein, die schlossen sich an, die gingen dahin, die hatten keine Berührungsängste mehr. Im Gegenteil, es ging dann gegen uns, die Presse, durfte dann nicht an der Bühne stehen. Wir durften dann nirgends mehr stehen. Wir wurden bedroht. Die Polizei sagte, sie könne uns nicht schützen. Und dann gingen diese Massenaufmärsche natürlich dann über Köln. Ich war in Köln, als die Polizeiwagen umflogen, als es da eskalierte, betrunkene, zugeguckste Hooligans randalierten. Und es ging dann ganz massiv eben auch von diesem Massenansturm gegen unser Journalisten los. Und die Taktik war eine der Taktiken, war, muss man auch noch mal dazu sagen, war ja, das fand ja meistens nachts statt, im Dunkeln, im Winter. Das heißt, sie hatten auch noch den Schutz der Dunkelheit. Wir hatten noch weniger Schutz und das war natürlich alles Erfahrung seit 2011, dann explizit seit Herbst 2014, die mich und ich glaube auch die meisten Kollegen wirklich schockiert hat oder auch die wir in solchem Ausmaß auch, konnten wir es nicht erahnen.
Wenn Sie Augenzeugin solcher Ereignisse geworden sind und eigentlich dann auch erzählt haben, dass sie sich von bestimmten Leuten gewünscht hätten, das ist jetzt eigentlich die Gegenbewegung, die da auf der Straße steht und den Nazis die Stirn bietet. Wenn sie diese Gegenbewegung in solchen Momenten nicht gesehen hat, ist da eine gewisse Trostlosigkeit oder haben sie bestimmte Ideen oder Vorstellungen davon, wie die Gesellschaft, die Kultur hier reagieren muss, um so etwas wieder einzudämmen oder überhaupt zu verhindern?
Also wenn man da nicht klare Vorstellungen hätte, ethische Grundsätze, humanistische Grundsätze, demokratische Grundsätze, dann könnte man das so in der Form nicht machen und die gebe ich auch nicht preis oder ich gebe da nicht auf. Aber wenn man das sieht, wie sich Rentner, junge Leute, ganz normal, scheinbar ganz normale Leute aus der sogenannten Mitte der Gesellschaft, Menschen anschließen, die ganz offen sagen, wir sind Hooligans und wir wollen jetzt mal die Polizei und den Staat ersetzen und hier die Ordnungshüter spielen, Selbstjustiz walten lassen, wenn man mitbekommt, dass Tausende Woche für Woche einem Straftäter in Dresden folgen, der ein Organisationsteam von dubiosen Leuten bestehen aus der Waffenlobby, Security, Kampfsportbereich, also diesen sogenannten rechten Mischszenen, denen hinterherlaufen und keine Hemmschwelle haben, dann sind das natürlich Dinge, mit denen wir so nicht gerechnet haben. Da hätte ich dann doch gedacht, dieses Enthemmte oder diese, da würden doch noch mehr Grenzen greifen. Aber die Taktik und die langjährige Strategie der neuen Rechten und der rechten Vordenker, der rechtspopulistischen, fremdenfeindlichen Vordenker geht einfach auf. Das heißt, ihre Ideologie, diesen Staat abzuschaffen, jetzt soll's krachen, das Regime muss weg, die Medien müssen weg. Diese Strategie ist wirklich auf der Straße angekommen, wird übernommen. Und das ist eine Entwicklung, die äußerst gefährlich ist. Ich weiß nicht, wohin sie führt. Und ich weiß auch nicht, oder ich mache mir nichts vor, dass wir mit unseren herkömmlichen Berichterstattungsmethoden und mit der herkömmlichen Prävention so nicht weiterkommen. Wir müssen da ganz anders auftreten und vor allen Dingen auch, ich erwarte das auch von den Behörden und der Politik, wenn wir nicht tatsächlich rigoros aufzeigen, diese Brandanschläge, diese Anschläge gegen Flüchtlingshelfer, dieser rechte Terror, der so netzwerkartig in der Bundesrepublik jetzt auftaucht, den dulden wir nicht. Dafür muss Verantwortung übernommen werden und da würde ich mir eben einfach auch wünschen, dass da politisch klarere Zeichen gesetzt werden und das passiert zurzeit noch nicht.
Wie erklären Sie sich das?
Ich kann es nur ganz banal sagen, es erinnert mich immer wieder an die 90er Jahre, als man in den Flüchtlingen damals nach der Wende die Feindbilder sah, als man als Jugendliche in Rostock-Lichtenhagen auf die Straße ging und wir noch dachten, das Ganze sei zufällig gewesen. Heute wissen wir, dass das Ganze von Neonazis organisiert war, sich Bürger anschlossen und wie der Pöbel wirklich die Straßen regierte. Das erinnert mich daran und auch damals hat sich die Polizei zurückgezogen, haben sich die Verantwortlichen zurückgezogen. Und anstatt tatsächlich Zeichen zu setzen, zu sagen, wir dulden diese antidemokratischen Bewegungen, muss man ja sagen, sind heute ja leider auch rechte Bewegungen, nicht. Anstatt dessen fängt man natürlich an, das Recht der Schwachen, der Flüchtlinge, denen wir eigentlich helfen sollten, einzugrenzen, das Asylrecht zu beschränken. Das sind natürlich die völlig falschen Zeichen.
Sie hören SWR 2 Zeitgenossen, heute mit der Journalistin Andrea Röpke, die seit über einem Vierteljahrhundert rechtsextreme Vereine und Strukturen in Deutschland offenlegt. Ich wage jetzt an dieser Stelle einen, ja, vielleicht üblen Sprung zum Thema Humor. Wie oft wird unter Kollegen guter Nazi-Witz erzählt?
Ja, doch sehr häufig. Also es wird, ich muss schon sagen, also wir haben schon, oder ich habe das Glück, dass ich wirklich tolle Kollegen habe, auch viele sehr junge Kolleginnen und Kollegen. Und wenn man das stundenlang sieht und zusehen muss, wie dann Frank Rennecke seine Lieder dudelt vom Deutschen Reich und Kinder dazu im Takt wippen, dann kann man das irgendwann, kann man sich auch mal erlauben, Witze zu reißen. Und dann versucht man das Ganze auch mit Humor zu machen. Wir machen das auch bei Schulveranstaltungen oder überhaupt in der Prävention. Mein Kollege Andreas Speit hat einen herrlichen Humor und wir versuchen auch immer wieder den Leuten zu zeigen, also Prävention, Aufklärung und gegen rechts muss nicht verbohrt sein, muss nicht einschüchtern sein. Bitteschön, sich zu engagieren kann Spaß machen und das ist einfach eine ganz wichtige Prämisse, aber wie gesagt, Witze gehören dazu.
Es gibt unter anderem ja auch so jetzt diese Hitler-Revival-Welle, also so eine Art Kinofilme, Bücher nach dem Motto, er ist wieder da. So ein bisschen so eine vermeintlich komödiantische oder satirische Aufarbeitung von Hitlers Blick, wie er auf die heutige Gegenwart wäre. Können Sie damit was anfangen?
Nein, nicht so richtig. Also ehrlich gesagt, ich renne da nicht überall mit. Also wenn jetzt eine Welle da ist und irgendwie jeder meint, der muss in diesen Kinofilm oder jeder meint, das Buch muss gelesen werden, dann passe ich mich da nicht unbedingt an und meine jetzt, das muss ich jetzt auch thematisieren oder das muss ich aufgreifen. Ich glaube schon, dass das auch eine Strategie ist, wirklich diesen Mann entweder zu entdämonisieren, also zu sagen, der war doch auch nur ein Mensch, ist ja durchaus legitim, aber man muss dann natürlich auch ganz klar sagen, er ist aber auch einer der größten Massenmörder der Zeit und das hat er nicht alleine gemacht. Er hat natürlich eine ganze Bevölkerung hinter sich gehabt, die da sehr, sehr bereitwillig mitgemacht haben. Aber ich denke, natürlich darf man sich auch Späße erlauben. Natürlich muss Humor erlaubt sein. Ich finde es wunderbar, mir macht es einen Riesenspaß, wenn Thor Steiner auftritt, wenn die wirklich bei Demonstrationen den Udo Pasteurs von der NPD verulken oder wenn der große Diktator von Charlie Chaplin durch die Lautsprecher dröhnt oder wenn wirklich Slapstick und Comedians auf die Straße gehen oder die Partei, wunderbar. Also es ist wirklich toll, dass das Ganze auch so gehandhabt wird, weil ich denke, wenn man wirklich so einen überzeugten sozialen und politischen Kampf führt, in Anführungsstrichen Kampf, ich will das betonen, aber wir müssen ganz klar für Minderheiten uns einsetzen und das ist wahrscheinlich mir schon mittlerweile sowas Ähnliches wie kämpfen, dann muss das auch Spaß machen. Wir können da nicht nur verbohrt und mit tief hängenden Köpfen da was unternehmen.
Sie müssen ein bisschen vorsichtig sein mit dem Begriff Kampf oder Kämpfen, ja, weil Sie ja da schon mal Probleme bekommen haben, ja, mit dem Verfassungsschutz. Allerdings hätte mich interessiert, wie Sie empfunden haben oder was das psychologisch mit einem macht, wenn man sich eigentlich so aktiv auf sehr fundierte Art und Weise mit den tatsächlichen Verfassungsfeinden beschäftigt und dann selbst herausfinden muss, dass man beobachtet wird.
Ja, das ist schon schockierend. Also es hat mich schon ziemlich umgehauen. Also und vielleicht noch mal kurz ergänzt, Kampf würde ich nie als Kämpferin, ich bin wirklich überhaupt keine Kämpferin. Ich halte überhaupt nichts von Gewalt. Ich denke nur, wir brauchen Grenzen. Also wir müssen einfach mittlerweile uns sehr stark einsetzen. Das ist für mich synonym mit meinem Kampf. Während die Neonazi-Szene natürlich ganz klar diesen Kampfbegriff auch militant und waffenaffin besetzt. Nochmal zum Verfassungsschutz. Natürlich, als ich diesen Anruf bekam, mitten in einer Recherche in Mecklenburg-Vorpommern und mir gesagt wurde, dass der niedersächsische Verfassungsschutz mich ausspioniert hatte und eine Akte über mich angelegt hatte und eigentlich quasi eine falsche Auskunft gegeben hatte. Sie hatten ja behauptet, sie würden mich nicht überwachen. Das war schon schockierend, weil ich dachte, wie gehe ich jetzt damit um? Und vor allen Dingen der zweite Schock dann, ich dachte, ich brauche jetzt Ruhe, muss da drüber nachdenken. Und dann hieß es gleich, ja, wir machen gleich eine Pressekonferenz, dann wird das Ganze thematisiert. Das heißt, da hat man als Journalist dann gar keine Luft mehr, um einfach mal damit klarzukommen. Dann geht das Ganze sofort an die Öffentlichkeit. Man selber wird mit einem Thema an die Öffentlichkeit gezogen, mit dem man eigentlich gar nicht, das hat man sich nicht ausgesucht, das wollte man nicht. Und die Folge ist eigentlich bei mir auch gewesen, dass die Leute immer wieder betont haben, wir misstrauen dir ja nicht, das liegt ja nicht an dir, du bist ja nicht so, aber wir wissen ja nicht, wer mithört. Also es war wirklich, das habe ich über Monate hinweg dann gehört. Man merkte auch, dass die Leute so ein bisschen verunsichert waren, die Redaktionen waren verunsichert, viele Leute, die vielleicht mit mir vertrauenswürdig reden wollten, die sich mir anvertrauen wollten, die hatten Skepsis, mich zu treffen, anzurufen. Also es war schon eine Beeinträchtigung. Ich weiß es auch von anderen Kollegen, denen das ähnlich gegangen ist. Und was mich natürlich am meisten empört hat, war, ich habe einen ganz tollen Anwalt, der auch für Kollegen sich einsetzt. Aber der hat mir irgendwann erklärt, wir werden diese Akte niemals ganz sehen. Wir werden da keine Chance haben. Wir haben alles versucht, aber der Verfassungsschutz ist da kaum greifbar. Das ist wirklich also eine Behörde, die schalten und walten kann, die wirklich Akten anlegt, Akten vernichtet, die anscheinend keine ethischen Grundsätze hat, keine Verantwortung übernehmen muss. Und das ist natürlich eine Sache gewesen, nämlich auch nach den langen Recherchen zum nationalsozialistischen Untergrund, zum NSU, nicht mehr so überrascht hat, aber die mich dann auch sehr wütend gemacht hat. Und wo ich einfach denke, warum empört sich nicht jeder noch viel, viel mehr über diese Inlandsgeheimdienste und was sie da treiben und was für ein rechtsfreier Raum da entstanden ist und in dem die sich bewegen dürfen. Und da bräuchten wir gar nicht so viel zu den Machenschaften des NSA gucken, sondern da können wir bitteschön auch im eigenen Land bei den eigenen Inlandsgeheimdiensten etwas mehr Empörung zeigen.
Inwiefern hat das möglicherweise auch auf einer anderen Ebene, wenn Sie ethische Grundsätze nennen, so eine Art Vertrauen in das Land oder seine Institutionen zerrüttet?
Naja, an den Verfassungsschutz habe ich nicht geglaubt. Also das ist jetzt, die Erfahrung hat man ja schon frühzeitig gemacht. Und wenn man sich intensiv damit auseinandergesetzt hat, und ich hatte natürlich zu dem Zeitpunkt, als ich von meiner eigenen Bespitzelung oder beziehungsweise Aktenanlegung gehört habe, hatte ich natürlich schon jahrelang seit 2011 mich mit dem NSU beschäftigt. Und wir sind ja alle ernüchtert, was die Geheimdienste sich in dem Zusammenhang erlaubt haben. Aber es ist so ein bisschen, es ist natürlich schockierend gewesen, dass der Verfassungsschutz mit allem so durchkommt. Also wenn man juristisch denkt, man hat Rechte, man kann wirklich auf Akteneinsicht klagen, man kann versuchen, dass Sachen rekonstruiert werden, dass da eine Offenlegung passieren muss, dann ist, glaube ich, das Erschütternde, dass dieser Geheimdienstapparat kaum angehbar ist, angreifbar. Das heißt, wir als Journalisten, die wir denken, wir haben doch so viel Freiheit, wir haben so viele Möglichkeiten, wir können so viel Recherche betreiben, wir merken dann, da ist etwas, das muss wohl nicht demokratisch sein, das tickt nach anderen Grundsätzen. Und ja, das war natürlich schwierig für mich, das zu akzeptieren. Und das kann ich immer nur sagen. Und ich meine, mich schockiert auch heute jedes Statement eines Verfassungsschützers in einer politischen Fernsehsendung, wo ich denke, man könnte dafür auch einen Fachjournalisten oder jemand fragen, der sich das wirklich erarbeitet hat, der vielleicht ein Wissenschaftler, der sich sehr gut dazu auskennt. Dazu braucht man bitteschön diese Inlandsgeheimdienste, diesem Verfassungsschutz nicht die Möglichkeit zu geben, sich da so zu präsentieren.
Wenn Sie jetzt diese Herausforderungen betrachten, vor denen dieses Land oder auch seine politische Kultur ganz offensichtlich stehen, wie ist Ihr Blick auf diese gegenwärtigen Herausforderungen?
Naja, bei mir ist es so natürlich dadurch, dass wir diese Neonazi-Netzwerke über Jahre verfolgt haben, erkennen wir die natürlich jetzt in dieser vermeintlichen Wutbürgerbewegung überall wieder. Das heißt, diese gefährlichen Mischszenen, die sich entwickelt haben aus nicht sofort erkennbaren Neonazi- oder rechtspopulistischen Strukturen, denen ist es gelungen, wirklich an die Bürger heranzukommen. Das heißt, rechte Vordenker, die vorher alle gemieden hätten, haben auf einmal die Chance, ihre wirklich menschenverachtende Ideologie unter eine ganz, ganz breite Menschenmasse zu bringen, die das dann auch weiterträgt und völlig unreflektiert und hemmungslos. Das kann man nicht anders sagen. Und das sind natürlich momentan erschütternd. Also wenn ich sehe, dass Dresden Woche für Woche so weiterläuft, dass sich in Wismar und in Magdeburg sogar 30, 40 Nazis zusammenrotten können, mit Baseballschlägern Flüchtlinge niederschlagen können. Wenn ich sehe, dass Security, Sicherheitsunternehmen, Flüchtlingsheime und Massenunterkünfte bewachen, in denen Neonazis, Straftäter eingesetzt werden, die sich dort aufspielen können. Wenn ich sehe, wie Bürgerwehren überall entstehen, also dann ist es natürlich schwierig, das positiv zu sehen. Andererseits sehe ich natürlich auch in vielen Orten und auch bei uns in Niedersachsen unheimlich engagierte Menschen. Oder wenn ich in Lübeck sehe, wie Jugendliche oder in Rostock, wie Jugendliche wirklich ihre ganzen Semesterferien, ihre ganze Freizeit für die Flüchtlinge einsetzen. Wenn ich sehe, wie Menschen wirklich alles auf die Bahn für tragen, wie sie die Leute versorgen, wie sie ihnen alles anbieten, wie Fahrradwerkstätten entstehen. Also das ist unglaublich, was für eine Welle der Hilfsbereitschaft auch gerade von Seiten der Jugendlichen sich zeigt. Dann darf man da nicht so negativ sehen. Da muss man da ansetzen. Da muss man sagen, das sind genau die, die es erkennen, die genau sagen, wir haben jetzt eine neue, moderne Entwicklung. Wir müssen dazu stehen, dass wir ein Einwanderungsland sind. Wir müssen endlich dazu stehen, dass wir eine äußerst rassistische Bevölkerung haben, dass wir eine äußerst tendenziöse, große Verbreitung von Rechtspopulismus und neonazistischem Gedankengut innerhalb der Bevölkerung haben. Dazu müssen wir stehen, da müssen wir mitarbeiten und da müssen wir einfach ganz klar uns dieser Problematik stellen. Und ich bin da durchaus auch zuversichtlich, gerade was junge Leute angeht. Also die leben uns das ja auch vor, die leben ja auch, wie man mit dem Internet sinnvoll umgehen kann, wie man sinnvoll mit vielen, vielen Sprachen kommunizieren kann und wie man einfach davon auch profitiert. Und von daher denke ich, sind das gute Ansätze. Aber dafür ist natürlich auch erstmal ein Erkennen und auch ein kritisches Umdenken wichtig.